Also wir fördern unter anderem den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Indien und Mexiko. Ja, weil der Inder das sich selber hinkriegt. Das ist auch so ein ganz eigenartig paternalistisch, ja fast kolonialistisches Denken.
Voll.
Ja, so, ja, aus dem letzten Jahrhundert, weil der arme Inder, ja, der ist, das ist eine Entwicklungsnation.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich auch diese Woche in die politischen Abgründe blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Ich erinnere mich, du hattest dich geärgert, dass du mit Ausscheiden der Grünen aus der Regierung kein Futter mehr hast für deine Kolumnen, aber es gibt einen würdigen Nachfolger.
Na?
Wöchentlich grüßt das Murmeltier Lars Klingbeil.
Ja.
Lässt einfach nicht locker. Er hat wieder eine Idee, was Steuererhöhungen angeht. Diesmal betroffen Familien.
Also wenn er sich durchsetzen würde, ich glaube die größte Steuererhöhung der deutschen Nachkriegsgeschichte, Beendigung des Ehegattensplitting.
Mhm.
Aber weil man ja nicht den Leuten sagen will, pass mal auf, wir haben uns überlegt, wie kommen wir an mehr Kohle ran, ja? Wie erhöhen wir die Steuern? So profan darf es ja nicht sein. Sagt man, nee, es geht ja gar nicht um Steuererhöhung, es geht darum, überholte Rollenbilder zu beenden. Ja? Also es hat einen gesellschaftlichen Mehrwert, wenn wir euch in die Tasche greifen.
Das geht ja auch um 25 Milliarden Euro, die dem Staat durch die Lappen gehen, durch das Ehegattensplitting. Also dumm ist es nicht.
Also wenn du mich dazu bringen willst zu sagen, yes, ich bin jetzt auch für Steuererhöhung, weil die Zementierung alter Rollenbilder, das können wir doch nicht wollen. Ja. Also erstens finde ich, geht der Stadt eigentlich nicht so richtig was an, wie Menschen so ihr Leben gestalten? By the way, ich meine, das sind jetzt ein paar Millionen Familien, über die wir reden, die traditionell leben. Also einer geht arbeiten, einer bleibt zu Hause und versorgt die Kinder. Den sagt man jetzt schon mal, nee, also das hat man im letzten Jahrtausend so gemacht wie ihr. Das macht man heute nicht mehr so. Ihr müsst euch beide jetzt sozusagen in die Arbeit werfen. Also eine Partei, die ja kämpft mit der Einstelligkeit oder kurz davor steht. Ich weiß nicht, ob das ein smarter Move ist. Jetzt 3,5 bis 4 Millionen Leuten nochmal zu sagen, also ihr habt das Licht der Aufklärung noch nicht gesehen. Wir Sozialdemokraten führen euch jetzt in die Zukunft. Und ja, letztlich denen damit auch zu sagen, so wie ihr lebt, ist das falsch.
Ich finde nicht, dass das jemand sagt.
In dem Wort überholtes Rollenbild heißt doch wohl, so wie ihr lebt, also nicht sozusagen nach den sozialdemokratischen Werten, so darf man heute nicht mehr leben.
Ja, aber das Ehegattensplitting, vielleicht müssen wir das mal kurz erklären, das bedeutet ja, dass du die Einkünfte durch zwei teilst und dann die Hälfte, da wird dann die Steuer errechnet und das wird wiederum verdoppelt und dadurch hat diese Familie Steuerersparnisse.
Ja.
Das hängt aber zum Beispiel nicht daran, ob du Kinder hast, sondern verheiratete Pärchen ohne Kinder leben von dem Vorteil. Unverheiratete Pärchen mit Kindern haben den Vorteil nicht. Das ist doch einfach nur, also Entschuldigung, da ist wird doch eher denjenigen, die nicht verheiratet sind, die werden bestraft.
Das kannst du ja alles sagen und machen, nur in dem Satz, wir wollen überholte Rollenbilder beenden.
Hm.
Und das ist die Begründung, die offizielle. Steckt ja eine Wertung, ganz unabhängig, ob du das jetzt gerecht oder ungerecht findest, darüber, wie diese Leute leben. Und ich würde mal sagen, da steht eigentlich Herrn Klingbeil nicht an. Zumal, ich habe ja mal nachgeguckt. Ich habe mich natürlich bei dem Zusammenhang für die Frage interessiert, wie lebt eigentlich ja das große Rollenvorbild Lars Klingbeil?
Genau.
Weil ich weiß ja, wie ich lebe, ja, also wie ich lebe. Und ich finde, ich muss mir jetzt mal, was das angeht, jetzt keine Vorwürfe machen.
Du lebst genau das Gegenteil. Deine Frau arbeitet voll.
Voll, genau.
Und du kümmerst dich, sagst du, um die Kinder. Aber sie sind ja auch häufiger mal dabei.
Das darf sie jetzt wieder nicht sehen. Dann kriegt sie den Schreikrampf, ja, wie ich mich immer sozusagen hier so zum als Super-Dad stilisiere. Aber es stimmt. Wer steht morgens um 6.15 Uhr als erster auf?
Du.
Der Papa. Wer macht den Kaffee und den Cappuccino für seine Frau dann? Der Papa. Wer packt das Frühstück auf den Tisch und die Lunchbox, ja, und bringt die Kinder auf den Bus? Der Papa.
Ich finde das schön, ehrlich gesagt.
Ich will mich auch gar nicht beklagen. Nur, also, jetzt mal zurückzukommen zu Lars Klingbeil. Der macht ein großes Geheimnis um seine Familie, kann ich irgendwie auch verstehen. Der ist vor einem Jahr Vater geworden.
Ja.
Das Kind ist jetzt also ein Jahr alt. Also, wer sich jedenfalls schon mal nicht kümmern kann,
ist Lars Klingbeil.
Lars Klingbeil, ja, der springt nämlich die ganze Zeit in Berlin rum. Das will ich ihm jetzt nicht zum Vorwurf machen. Wie gesagt, jeder ist frei, sein Leben so einzurichten, wie er will. Ich kann mir auch vorstellen, dass seine Frau, also jetzt hat die wieder angefangen zu arbeiten, jedenfalls die ersten Monate zu Hause war, er nicht. Also von Vaterzeit Klingbeil habe ich nichts gehört. Und nochmal. Alles okay, nur dann immer mit dem großen Zeigefinger zu kommen und zu sagen, also so wie ihr lebt, ist das falsch. Weiß nicht, das passt für mich nicht so richtig zusammen.
Aber es passt ein bisschen so zusammen, wir wollen die Frauen aus der Teilzeit bringen, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Ja, Entschuldigung, wenn du bei allen Vorschlägen immer gleich schreist, dann wird das nie was.
Ja, also du meinst also auch die Frauen jetzt in den kapitalistischen Verwertungsprozess eingliedern. Da kann ich schon als alter Marxist sagen, das weiß ich gar nicht, ob ich das richtig finde.
Okay.
Ich glaube, dass wir die Steuerwirkung von Steuern total überschätzen. Mhm. Also ist doch naiv zu glauben, dass jetzt, wenn wir diesen Steuervorteil im Ehegattensplitting wegnehmen, die Frauen sagen, ja okay, wenn der Steuervorteil gefallen ist, dann stelle ich mich natürlich jetzt ab morgen 40 Stunden an die Werkbank. Nee.
Sind halt bis zu 20.000 Euro im Jahr. Und man muss auch jetzt zur Ehrenrettung von Lars Klingbeil sagen, das hat schon mal Gerhard Schröder vorgeschlagen. Das hat, habe ich recherchiert, sogar schon mal Helmut Schmidt vorgeschlagen, weil das eben so ein 50er-Jahre-Relikt ist, dieses Ehegattensplitting. Also er ist jetzt nicht da.
Also wenn man kommt, wie gesagt, wenn man jetzt kommt und sagt, wir machen es aus Steuergerechtigkeit oder weil wir eben neue Steuerquellen erschließen wollen, so was ja die Wahrheit ist, da würde ich mich ja hier nicht so aufmanteln. Wie gesagt, wenn man immer so moralisch eingeflogen kommt. Also wenn ich bei der Sozialdemokratie wäre, ich würde es ja auch ganz anders verkaufen. Ich würde das ja nicht Beendigung des Ehegattensplittings nennen, sondern Tradwife-Exit. Ja, das ist dann
der neue Trend.
Das hat dann sowas, also wie so ein Hilfsprogramm, ja. Wir helfen diesen armen Tradwives. Das ist ja der neue Trend. Also früher hieß das Hausfrauendasein, heute heißt es Tradwife.
Von Traditional und Wives.
Genau, also es kommt aus Amerika, wo es jetzt eine Reihe von Frauen gibt, die dieses Hausfrauendasein in besonderer Weise auf Instagram zelebrieren. Mhm. Und sagen, also es ist so toll, ja, und wie sie also die Wäsche machen und kochen und sich also ihren Mann umgarnen und umsorgen, ja. Offenbar sind denn die Frauen, die das machen, jetzt reicher als die Männer, die sie dazu haben.
Ich wollte gerade sagen, machen Schweinegeld damit.
Genau, weil das ein großer Influencer-Trend geworden ist. Was ich lustig fand, der Spiegel hat das neulich zum Titel gemacht, also den Tradwife-Boom, wobei, mal gut, Boom. Und die Autorin, die ich kenne, eher links, jung, feministisch, war ganz gespalten und merkte man im Text so hin und her gerissen, was sie davon eigentlich halten soll. Weil gleichzeitig natürlich so die Vorstellung, ich gehe einfach mal raus, ja, aus dem Beruf und gehe nach Hause. Und okay, dann mache ich morgens mal das Frühstück und dann ist der Kerl weg, ja. Und dann habe ich auch viel freie Zeit und kann mal so ins Yoga-Studio gehen, ein bisschen Pilates machen, ein bisschen einkaufen, shoppen. Kommt er halt zu Hause, habe ich dann was zu essen auf den Tisch gebracht. Okay, überfordert ja auch nicht die Frau. Dann merkte man, das hat natürlich eine gewisse Verlockung.
Findest du?
So, ja, pass auf, aussteigen heißt das doch früher. Es ist ein ganz großer Traum von ganz vielen Leuten, mal auszusteigen.
Aber nicht um zu putzen und zu kochen, ja, Entschuldigung.
Was machst du dann nebenbei?
Reisen.
Und im Zweifel hast du doch jemanden, der dir hilft, der das für dich ja macht. Weil wir reden ja jetzt nicht von denen, da sieht's ja eh so aus, dass sie das gar nicht leisten können, nämlich einer bleibt zu Hause. Das heißt, untere Lohngruppen, da ist nämlich die Erwerbstätigkeit von Frauen relativ hoch, weil sie es einfach müssen. Ich meine, wir reden ja sozusagen so Mittelschicht und obere Mittelschicht, ne?
Weißt du, was mich wirklich nervt? Wir nutzen Strom in Deutschland immer noch wie in den 90er Jahren. Feste Tarife, Knebelverträge, Intransparenz. Am Ende zahlen wir alle zu viel und dabei wissen wir längst, dass es auch anders geht. Genau hier setzt unser heutiger Podcast-Partner Rabat Energy an. Rabat bringt die Energiewende direkt zu uns nach Hause und zwar fair, transparent und flexibel. Es gibt nämlich dynamische Stromtarife, das heißt, man zahlt immer nur den besten Preis, abhängig vom Markt und ohne böse Überraschungen am Jahresende. Und mit der Rabot-App behält man seinen Verbrauch live im Blick und sieht sofort, wann Strom am günstigsten ist. So hat man die volle Kontrolle. Bei Rabot gibt es zu 100% TÜV-zertifizierten Ökostrom aus Europa. Der ist nicht nur bezahlbar, sondern auch besser fürs Klima. Kein Wunder also, dass es schon über 100.000 zufriedene Kunden gibt, die gemeinsam 40 Millionen Euro pro Jahr sparen. Und jetzt das Beste. Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts bekommen exklusiv 120 Euro Neukundenbonus. Einfach bei der Anmeldung den Code Kanal 120 eingeben und nach 12 Monaten Vertragslaufzeit wird der Bonus auf der Jahresabrechnung gutgeschrieben. Also Schluss mit alten Stromsystemen, die keiner mehr braucht. Jetzt zu Rabot Energy wechseln und den Strom der Zukunft wählen. Alle Infos und den Bonus findet ihr auf rabot.energy und im Link in unseren Shownotes.
Da kommt ja so und so die Putzfrau.
Es gibt halt so, also ich finde das total amüsant, ehrlich gesagt. Ich schaue mir das auch gerne an und ich verstehe die Aufregung nicht so. Also es wird ja jetzt behauptet, das ist eine Rückabwicklung der Emanzipation und antifeministisch. Ich dachte mir, was ist denn daran antifeministisch, wenn Frauen diese Entscheidung aus freien Stücken selbst treffen, dass sie das so möchten? Das ist doch das Feministischste, was es gibt. Wäre jetzt nicht meine, meine Wunschvorstellung. Aber wie kann man sich darüber so aufregen? Das verstehe ich nicht.
Ist doch ein super Deal. Den lässt den Kerl arbeiten. Nee, der soll sich doch mal den Herzinfarkt da im Büro holen. Entscheidend ist die Frage, was passiert, wenn es auseinanderfliegt. Dafür muss man vorgesorgt haben.
Ja, aber das machst du ja, indem du Millionen von Follower auf Instagram hast.
Ja, oder dass du halt eine ganz, ganz normal, wie es heute ist, Zugewinngemeinschaft, dass das alles, was in der Ehe verdient wurde, wird dann am Ende auch durch zwei geteilt, so, ja.
Ja, aber du sammelst natürlich keine Rentenansprüche.
Doch. Nee, pass auf, du redest hier mit Scheidungsopfer.
Oh Gott, wir sind wieder beim Thema.
Ich kenne mich ja aus. Nee, die Rente, alles wird geteilt. Ja, die Rente
wird auch geteilt?
Ja, die Rentenpunkte, alles wird geteilt.
Ah, deswegen arbeitest du noch so wie verrückt.
Ja, komm, lass uns jetzt den Mantel des Schweigens drüber bereiten. Wir nehmen jetzt gerade so eine Abbiegung ins
Nein, verstehe ich.
Traurige.
Aber also ich sag dir eins, ich finde dieser Tradwife-Trend, den finde ich nicht so befremdlich, wie zum Beispiel, wenn wie neulich eine Grünen-Abgeordnete mit ihrem Säugling im Bundestag steht, einfach nur um Geschichte zu schreiben. Das kleine Würmchen ist der Reizüberflutung ausgesetzt. Dabei gibt es eine kostenlose Kinderbetreuung im Bundestag.
Da habe ich schon eine ganz andere Meinung.
Viel schwieriger.
Das ist lustig. Heute sind wir mal richtig auf zwei unterschiedlichen Ufern. Nee, ich habe das Bild von dieser jungen
fand ich peinlich.
Grünen-Abgeordneten gesehen. Das Kind hat geschlafen und sie hat eine Rede gehalten. Ich fand das überhaupt nicht.
Du wirst dem Kind nicht gerecht und dem Job nicht gerecht in dem Moment. Lass doch das Kind für die 10 Minuten, für die 3 Sätze, die du zu sagen hast, einfach mal in der Kinderbetreuung und dann kannst du dich wieder um das kümmern. Da ging es nur um Symbole und das stört mich maximal.
Caro, du hast noch nicht so ein Kind in so einem, wie heißt das?
Doch.
Bugaboo, nee, wie heißen diese Dinger, die ich da auch immer vom Latz hatte.
Halt dieses Tragending.
Das Kind war wie alt? 3, 4 Monate.
Ja.
Ja, leg's mal ab. Wer schreit als erstes? Das Kind sofort. Da ist nichts mit Kinderbetreuung.
Ja, es tut mir leid, aber dann kannst du es halt gerade nicht machen. Das meine ich, du wirst beidem gleichzeitig nicht gleichermaßen gerecht.
Ich fand das ein ganz schönes Bild.
Aber mich regt dieses Working Mom sowieso sehr auf.
Also ich habe schon unangenehmere Auftritte im Deutschen Bundestag gesehen.
Ja, ja. Ich fand das peinlich. Wir müssen uns ja auch nicht immer einig sein, ne? Aber ich habe ein Thema für uns. Da sind wir uns wahrscheinlich einig.
Mal schauen.
Denn wir wissen ja, im Bundeshaushalt, trotz Rekordschulden, fehlt an allen Ecken und Enden die Kohle. Und was lese ich dann? Rekordsumme für internationale Klimahilfe im vergangenen Jahr. Knapp 12 Milliarden Euro. Da merkt man, dass die Grünen am Ruder waren.
Ja, wobei das ist ja jetzt eine sozialdemokratische Entwicklungshilfeministerin, die das ganz stolz verkündet hat. Frau Radovan, wenn ich mich recht erinnere.
Rem Adabali Radovan.
Ja, du bist ja noch sogar weiter als ich. Du kennst immer schon die Vornamen noch dazu. Ich habe noch Mühe, mir gerade die Nachnamen des neuen Bundeskabinettes zu merken. Aber die war total stolz darauf. Also wir tun so viel für den internationalen Klimaschutz, Rekordüberweisung. Dann habe ich mal ins Kleingedruckte geguckt, beziehungsweise wo Geld bleibt denn das Geld? Also wir fördern unter anderem den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Indien und Mexiko. Ja, weil der Inder das sich selber hinkriegt. Das ist auch so ein ganz eigenartig paternalistisch, ja fast kolonialistisches Denken.
Voll.
Ja, so, ja, aus dem letzten Jahrhundert, weil der arme Inder, ja, der ist, das ist eine Entwicklungsnation. Die schaffen das nicht ohne uns, ja, ohne die Expertise aus dem Westen und das Geld. In welchem Jahrhundert lebt Frau Radovan? Natürlich kriegt der Inder das locker alleine auch hin. Nur wenn man ihm natürlich das Geld anbietet.
Sagt er nicht nein.
Und sagt, nee, bleibt mal mit euren Milliarden in Deutschland.
Man muss natürlich dazu sagen, es gibt auch vertragliche Verpflichtungen. Also beim Pariser Klimaabkommen 2015 haben Angela Merkel und auch Außenminister Steinmeier damals das ja unterzeichnet und der Bundestag hat es auch ratifiziert, dass Deutschland pro Jahr 6 Milliarden internationale Klimahilfe zahlen muss. Warum wir das allerdings verdoppeln, also weil wir es haben und bei uns gehen alle Bahnstrecken in die Grütze, weiß ich nicht.
Also wenn du mich fragst, könnte man nicht die gesamte Entwicklungshilfe streichen mit einem Schlag 12 Milliarden, allein hier in dem Punkt gehoben, um sie woanders auszugeben. Donald Trump war ja bei den Vereinten Nationen. Mhm. Und da hat er ja auch über unsere Klimaschutzziele gesprochen. Und da gibt's, also sieht man ihn vorne und hinter ihm sitzt Annalena Baerbock. Ja, eine der Architektinnen, ja, der grünen Energiewende. Und dann sagt er, ja, also er bewundert das ja mit den, was die Europäer da auf den Weg bringen. 37% hätten sie also in so und so vielen Jahren jetzt CO2 reduziert. Da war mal eben ihre Industrie niedergelegt. Klammer auf, das sehen wir jetzt gerade,
ja,
wie das reinhaut bei uns. Klammer zu. Und leider hätten dann die anderen in der gleichen Zeit, man guckt ja so ein bisschen zu den Chinesen, um 54% sozusagen die Emissionen aufgestockt. So, nach dem Motto, danke lieber Europäer, ja, dass ihr euch ins Messer geworfen habt. Hm. Hat zwar unterm Strich nichts gebracht, was die Klimabilanz angeht, und hat euch halt nur entscheidend geschwächt. So, und das ist ja, die Folgen werden ja immer klarer.
Ja, klar.
Ich meine, jetzt haben wir ja fast im Wochenrhythmus Ankündigungen, Lufthansa minus 4.000 Stellen.
Bosch,
glaube ich, 13.000 minus. Und so geht das jetzt, wird das jetzt weitergehen. Ich meine auch die Luftfahrt. Wir haben halt die höchsten Abgaben, Gebühren, Steuern in Deutschland. Es wird ja nicht weniger geflogen.
Weil schon auch.
Ja, in Deutschland wird weniger geflogen, aber ja, doch nicht international. Das heißt, das kann ja so ein Lufthansa-Manager sofort vorrechnen, wie der Luftverkehr einfach ausweicht. Und zwar nach Amsterdam, Paris, London, wo es halt geringere Gebühren gibt. Ich habe neulich neben so einem Lufthansa-Piloten zufällig gesessen.
Im Cockpit?
Nee, im Frachtraum.
So.
Ja. Und dann sagte er zu mir, wissen Sie eigentlich, was wir verdienen im Schnitt pro Passagier bei der Lufthansa? Ich sag, keine Ahnung. Er sagte, 25 Euro.
Okay.
25 Euro.
Brutto.
Und zwar über alle Strecken. Das ist der Durchschnitt des Verdienst.
Mhm.
Das ist nicht wahnsinnig viel.
Nee.
Das heißt, wenn dann mal eben Gebühren um 15 oder 20 Euro erhoben werden, dann ist der Gewinn weg. So, und das ist genau das, worauf jetzt die Lufthansa reagiert, indem sie mal eben 4.000 Stellen streicht. So,
ja, klar.
Weil ihre Marge halt busch so in den Keller gegangen ist. Und gleichzeitig, wie gesagt, die Kosten überall steigen, also gerade an den deutschen Flughäfen. Deswegen verschwinden ja auch ganze Strecken. Also ich meine, Ryanair hat sich jetzt flächendeckend aus Deutschland zurückgezogen. Die fliegen insgesamt natürlich nicht weniger. Die fliegen jetzt halt mir auch nach, nach Amsterdam oder machen das über Irland und andere Drehkreuze. Nur das heißt ja was für die Leute, die bislang in Memmingen oder woanders oder Frankfurt-Hahn beim Rhein ja eingestiegen sind. So, und die eben dann für nicht 600, 700 Euro nach Gran Canaria geflogen sind, sondern vielleicht für 200 bis 300 Euro. Die können ja anders als du und ich nicht sagen, komm jetzt, dann machen wir halt 600 Euro, sondern die
das
bleiben
kann
jetzt,
ich auch nicht sagen.
Kleiner Scherz. die bleiben jetzt zu Hause. Das heißt, das hat natürlich gerade bei Leuten, die aufs Geld achten müssen, sofort einen Effekt. Also da ist da wird jetzt der grüne Traum, wir fliegen alle weniger, wahr. Aber der hat halt eine soziale, ziemliche Unwucht, weil gezwungenermaßen jetzt diejenigen,
das stimmt,
die es nicht so dicke haben, die fliegen jetzt weniger. Luisa Neubauer fliegt nicht weniger. Und jetzt?
Ja, aber
und
das
ich auch.
Ja, toll. Ja, reibst mir natürlich unter die Nase. Dann gib mir doch mal was ab. Lad mich doch mal ein zu so einem Flug. Da wird es plötzlich ganz ruhig hier am Tisch. Aber deswegen, also das ist ja auch ein Grund, warum die Grünen in Umfragen abschmieren.
Ja.
Das ist ein Grund. Also Cem Özdemir.
Ja, der arme Cem, ich mag den. Ich glaube, ich lege mich jetzt hier mal fest, der hat keine Chance als Kandidat.
Hat er nicht.
Weil ich meine, es regnet jetzt natürlich auch unheimlich in Baden-Württemberg rein.
Cem Özdemir will ja den Ministerpräsidenten aus Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, beerben bei den Landtagswahlen im März 2026, liegt aber in Umfragen meilenweit hinter dem CDU-Kandidaten, den eigentlich keiner kennt, Manuel Hagel. Das hieß das ja schon.
Ja, weil natürlich die Folgen der grünen Energiewende gerade in Baden-Württemberg natürlich verheerend sind. Ich meine, das ist das Autoland. So, und jetzt haben die alle Angst um ihre Arbeitsplätze. Ich habe jetzt Bilder gesehen von irgendwelchen IG Metallern und IG Metallerinnen, die sagen ja, also ich hänge so an meinem Job. Und dann habe ich gedacht und habe mir das auch nochmal rausgesucht. Sag mal, ihr wart auch diejenigen bei der IG Metall, die dafür waren, Kernkraftwerke abschalten sofort, die grüne Energiewende, yes, ja, wir sind dabei. Ja, was habt ihr denn geglaubt? Da saß neulich ein Ökonom in einer Talkshow und sagte, also was wir bislang gemacht haben ist, für ganz, ganz, ganz viele Milliarden eine CO2-neutrale Energieform abschalten, um sie durch eine andere CO2-neutrale Energieform zu ersetzen. Also Kernkraft durch Windräder. Was die CO2-Bilanz angeht, ist das ein Nullsummenspiel. Was leider, wo es nicht ein Nullsummenspiel ist, ist bei den Kosten für die Haushalte. Es ist natürlich affenartig teuer. Warum? Weil wir Jürgen Trittin nicht unglücklich machen wollten. Ich meine, das kann man, du weißt, wie ich über die grüne Jugend denke, ja?
Ja.
Aber das kann man mal der grünen Jugend nicht in die Schuhe schieben. Das sind interessanterweise, haben immer alle Umfragen gesagt, die waren jetzt überhaupt gar nicht mehr gegen Kernkraft. Das war gar kein Herzensthema für die. Für den das ein Herzensthema war Jürgen Trittin und Renate Künast. Ja, wir haben doch nicht umsonst, es kann doch nicht sein, dass unser Kampf gegen den deutschen Atomstaat umsonst war. So.
Ja, schade, ne? Und jetzt sind die Stromkosten, Energiekosten super hoch. Hätten wir nicht so viel internationalen Klimaschutz finanziert, dann hätten wir übrigens die 5 Milliarden, die Stromkostensenkung gekostet hätte, könnten wir finanzieren.
Ja, also wie gesagt, ich sehe meine Lieblingspartei, die Grünen, erstmal jetzt, was die nächsten Jahre angeht, schwarz. Das ist so, weil
ja.
Das ist jetzt erst der Anfang dieses Arbeitsplatzabbaus. Also ich wüsste jetzt nicht, wo das neue Jobwunder herkommen soll.
Apropos schwarz. In Berlin wurde die Mohrenstraße.
Das ist jetzt ein geiler Übergang. Also
der fliegt mir vermutlich um die Ohren.
Ja, mach weiter.
Die Mohrenstraße wurde in Berlin nach jahrelangem Hin und Her umbenannt.
Ja, stimmt.
Und zwar in Anton-Wilhelm-Amo-Straße, weil man keine rassistischen Begriffe mehr im Stadtbild haben wollte. Finde ich auch gut, ehrlich gesagt, um mich auch wieder zu retten, ja, an dieser Stelle. Ja. Aber das Problem ist, es war ein Schuss ins Knie.
Das ist noch nicht ganz klar. Also genau, also wie heißt er nochmal?
Anton Wilhelm Amo.
Genau, Anton Wilhelm Amo, der irgendwie Anfang des 18. Jahrhunderts in Deutschland aufschlug. Mhm. Aus dem Teil Afrikas stammte, den wir heute als Ghana kennen.
Mhm. Also Westafrika.
Noch, genau, hieß damals noch anders. Und da waren sie also wahnsinnig stolz in dieser Umbenennungskommission, also das rassistische Mohrenstraße durch Anton Wilhelm Amo, weil wirklich auch super interessante, muss man sagen, Geschichte. Der kam eben nach Deutschland und hat es hier gebracht zu einer Professur, ich glaube in Wittenbach.
Wittenberg,
genau.
Und Halle, unterschiedliche Universitäten.
Ja, als Philosoph. Mhm. Und das hat man erstmal, also ich glaube, die meisten, die das hören, denken, was, ein Schwarzer im
Chapeau, ja.
18. Jahrhundert auf dem Professorenstuhl. Also erstaunlich.
Ja, auf jeden Fall.
Pass auf, jetzt, aber, und deswegen waren alle natürlich, Gott, heißt sie jetzt
Anton Wilhelm Amo-Straße.
Auf den letzten Metern ist jetzt ein Historiker um die Ecke gebogen, der sich nochmal die Papiere angeguckt hat, weil die Vermutung war, der arme Kerl sei irgendwo gefangen genommen worden oder getauscht worden, also jedenfalls in einer Art sklavenähnlichem Zustand nach Deutschland gekommen und hat sich dann sozusagen hochgearbeitet aus den Sielen ins Licht der Professorenschaft. Aber dem ist offenbar nicht so, sondern Anton Wilhelm Amo, der natürlich in Ghana anders hieß, kommt vermutlich aus einem Herrschergeschlecht, beziehungsweise aus der Elite des Landes, die was getrieben haben? Fröhlich Sklavenhandel. Das war nämlich eine wesentliche Einkommensquelle. Also er hat, ist wahrscheinlich, man kann jetzt nicht sagen, er selber Sklavenhändler gewesen, aber er kommt aus einem Geschlecht von Sklavenhändlern oder jedenfalls einer Familie, die dann vom Sklavenhandel mutmaßlich profitiert hat. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, zumal nun ausdrücklich verboten ist, förderhin in Berlin Straßen nach Menschen zu nennen, die irgendwie entweder rassistisch sich betätigt haben oder aber eben an kolonialen Verbrechen beteiligt waren oder aber noch am schlimmsten überhaupt Sklavenhändler oder am Sklavenhandel Geld verdient. Das steht da ausdrücklich drin. Insofern, große Frage jetzt, muss die Mohrenstraße, die mittlerweile Anton Wilhelm Amo Straße heißt, erneut umbenannt werden? Und das lehrt uns, es ist halt auch im Rückblick mitunter nicht so einfach, wie man denkt.
Dieses Umbenennen ist irgendwie, steht unter keinem guten Licht.
Ja, kommt drauf an. Also wir haben,
also ich finde es gut, dass die rassistischen Begriffe wegkommen. Das finde ich sehr gut.
Ja gut, ich meine, wir würden ja auch nicht immer irgendwelche Nazi-Größen unsere Straßen benennen.
Naja gut, aber es gibt schon so.
Aber Mohrenstraße, gut, da gab es ja eh so einen Punkt, weil also Mohr war ja, kommt ja, wo kommt das Wort Mohr her? Von Mauren. Also es waren letztlich
oder Nordafrikaner.
Afrikaner mit gemeint, die übrigens die allergrößten Sklavenhändler waren, um das Kapitel damit abzuschließen. Bevor die Europäer überhaupt auf die Idee kamen, haben die Araber schon also den ganzen Mittelmeerraum haben da die Leute eingefangen. Übrigens Mozart, Entführung aus dem Serail, ja, heißt die Oper, schildert nämlich genauso ein Schicksal einer jungen Frau, die, glaube ich, bei einer Mittelmeerfahrt dann im Serail endet, also im Harem eines arabischen Potentaten. 17 Millionen Menschen haben allein die Araber in die Sklaverei geführt. So. Aber gut, wir wollen es jetzt hier nicht im Historischen verlieren. Ich finde es halt immer ganz interessant, weil es zeigt, so auch hier, auch in der Geschichte, auch in der Geschichtswissenschaft, so einfach wie sich das so manche machen.
Ist es scheinbar nicht.
Also mit den westeuropäischen Ländern eben als großen Kolonialstaaten, die man jetzt nachträglich nochmal ans Kreuz nageln muss. So einfach ist es nicht.
Wer ist eigentlich unser Gewinner diese Woche?
Die Sumut Oder wie heißt die Global Sumut Flotilla, die es endlich nach Gaza geschafft hat, nach Wochen ja, des Anlaufes. Ich habe da so einen Tracker mir extra hier installiert gehabt. Dann siehst du also Barcelona, Tunesien, Kreta, jetzt Gaza.
Das ist diese Flotte von Greta Thunberg, die ja Hilfsgüter nach Gaza bringen soll und besetzt ist mit lauter Hamas-Freunden.
Ja, vor allem, gut, Hamas-Freunde. Das sind vor allem so alles so Leute, die den ganzen Tag also posten, ne, was sie Gutes tun, aber wie schwer sie es haben. Mhm. Ne? Also mein absoluter Star, den habe ich jetzt entdeckt erst dabei, Enissa Amani, das ist so eine Schauspielerin und angeblich Comedian, wobei ich habe nicht einen einzigen lustigen Clip gefunden von der. Also die jetzt stündlich also über ihr Leiden auf dem Schiff, also sie hat erst an Seekrankheit gelitten, ja, da musste sie also auf eine griechische Insel gebracht werden, sie hatte eine kleine Verletzung am Finger, das wurde jetzt also über Tage besprochen, ja, wie sie in einem Safe House in Griechenland sitzt und von irgendwelchen Griechen betreut wird. Also im Wesentlichen ist es natürlich so ein Influencer Self-Promotion-Ding, ja, so, das fast alle dort haben so einen Moderatoren oder Schauspieler oder Sänger oder was auch immer Geschäft, dass sie jetzt halt versuchen zu befeuern, indem sie sich an die Seite des Self-Weltgewissens stellen, ne?
Was ich aber spannend fand, da ist ein Aktivist drauf aus Tunesien, der ist queer und
Der musste von Bord.
Nee, der musste von Bord. Ich habe das so verstanden, dass der Chef dieser ganzen Flotilla jetzt gesagt hat, er tritt zurück, weil das kann überhaupt gar nicht sein, dass hier Entehrung auf den Booten stattfindet.
Ja gut, da war so ein bisschen so Misshelligkeiten. Das war auf der Etappe Tunesien, ja.
Ja.
Wo dann mal so ein paar echte Palis gesagt haben, das ist eigentlich ja unsere Veranstaltung und nicht von irgendwelchen komischen Leuten aus dem Westen und dann mal sozusagen die Leinen straff gezogen haben und haben gesagt, also das geht hier nicht, dass hier Schwule und Lesben an Bord sind. Das würde die Sache entweihen, weil Schwule, die bringen Kinder in Situationen, die gefährlich sind und das würde überhaupt die Werte der palästinensischen Gesellschaft antasten. Ja, so, das hatte auch so einen komischen Sprachgebrauch. Und da gab es dann eine Reihe von Posts von so eben so Pali-Aktivisten, aber palästinensischen in dem Fall. Also die Queeren müssen runter. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, aber da sah man halt, was sah man? Ich war ein bisschen ratlos. Also wenn ich jetzt die Sache unterstützen will, mit reinem Herzen, muss ich jetzt gegen meine schwulen Freunde vorgehen und sagen, also euer Lebensstil, das geht gar nicht, ja, weil der nicht in dem Einklang steht mit der palästinensischen Sache oder muss ich jetzt der Hamas abschwören? Also was eigentlich? Darauf bislang auch noch nicht eine richtige Antwort gegeben. Da habe ich jedenfalls nicht gefunden, dieser ganzen Pro-Pali-Fans, die ja, glaube ich, auch wieder letztes Wochenende dann da in Berlin unterwegs waren. Mhm. Aber auch da wieder so irre. Ich meine, wir wollen es ja nicht in den Details verlieren, aber da war ja diese Demo am Samstag, zu der eben auch die Linkspartei ja aufgerufen hatte, in Form vor allen Dingen ihrer Parteivorsitzenden, Ines Schwertner.
Pali-Demo in Berlin.
Ja, großes Ding. Was konnte man dann in den Zeitungen lesen? Also es verbreitete sich unter dem arabischen Flügel der Demonstration plötzlich das Gerücht, Frau Schwertner sei Israelin. Und dann sind da so eine Reihe von Frauen aus Neukölln offenbar auf die zu und haben die rausgezerrt.
Ach komm.
Und das hätte böse ausgehen können, da musste die Sicherheitskräfte eingreifen und Frau Schwertner befreien. Ich weiß nicht, wie die dazu kamen, zu meinen, die sei Israelin vielleicht, weil sie dachten, die hätte eine jüdische Nase oder so. Ich weiß ja nicht, wie man in Neukölln Israelis oder Juden erkennt. Aber da habe ich auch so gedacht, hat das bei Frau Schwertner jetzt zum Umdenken geführt? Natürlich nicht.
Aber hat das bei den queeren Flotilla-Gästen zum Umdenken geführt? Nee. Aber das ist doch einfach irre.
Das ist,
dass man eine Lebensweise unterstützt oder eine, die Hamas unterstützt, die einen selber am liebsten massakrieren möchte. Also das macht überhaupt keinen Sinn.
Das läuft ja aber schon seit Anfang dieser ganzen Proteste. Das sind offenbar, haben die es hingekriegt, die haben nicht nur zwei Gehirnhälften, sondern die sind so entkoppelt im Kopf, dass sie das irgendwie unter einen Hut kriegen.
Muss so sein.
Der Verlierer.
Der Verlierer.
Wen haben wir denn? Yes!
Katharina Dröge.
Wäre mein Vorschlag. Fraktionsvorsitzende der Grünen im Deutschen Bundestag und eines der, also Gesichter der Grünen überhaupt und die wichtigste Frau, die sie neben Britta Hasselmann bei einer besonderen Freundin haben. Ja, die saß bei Lanz, ne?
Ja, ziemlich ahnungslos.
Und sollte und hat wieder große Umverteilungspläne vorgestellt. Und dann gab es, glaube ich, eine Frage des Moderators. Erst, wie viel wir für den Sozialhaushalt ausgeben?
Genau, wie viel Sozialausgaben?
Ja, und Antwort?
Antwort, erstmal keine. Er musste dreimal fragen und sie hat ihn erst ignoriert und dann die Antwort.
Ja, sie wolle nicht.
Ich möchte jetzt nicht raten, das wäre unseriös als Politiker.
Genau, dann ging es ums Thema Rente.
Dann hat er gefragt, wie viel Rente wir ausgeben. Selbe Antwort von Frau Dröge. Ich möchte jetzt nicht raten, das wäre unseriös. Nebendran saß immer Tilman Kuban von der CDU, der dann die korrekten Zahlen einwarf.
Also 130 bis 140 Milliarden, ja. Keine Ahnung.
Und dann kam die beste Frage, wie groß ist eigentlich der Bundeshaushalt? Von Markus Lanz die Frage. Und Frau Dröge, da möchte ich jetzt auch nicht raten.
Nee, ich hab's gemerkt, du hast mir das da vorher gezeigt. Ich kannte das gar nicht.
Ist irre.
Schweigen? Wie hoch ist der Bundeshaushalt? Vereistes Gesicht, ja. Ich meine, das ist natürlich schon, also bei jedem Auftritt geht Frau Dröge hin und erklärt also, wie man jetzt die Steuern der Deutschen am besten einsetzt. Und du weißt gar nicht, was sozusagen der Basisfakt ist, also wie viel Geld im Portemonnaie? 440 Milliarden. Und das geht ja jetzt auf
502 sind es für 2025.
Genau, und dann geht es ja auf 700 oder was da hoch. Ich meine, ja.
Vor allem, wenn du weißt, dass Markus Lanz diese Zahlen ja abfragt.
Das hat er ja schon mal gemacht.
Ja, mit Ricarda Lang damals.
Ja, oh, das war auch,
bei der Rente
auch nicht gut
ging
aus.
Auch nicht gut aus. Ja, das ist wirklich eine würdige Verliererin.
Ja. Also, nächstens, kleiner Tipp, wenn man zu Lanz geht.
Gut vorbereiten.
Wobei, ich meine, ehrlich gesagt, also das ist so, also dass du nicht weißt, wie hoch der Bundeshaushalt ist.
Also das finde ich auch witzig.
Gut, wenn man so anders, vielleicht ist das unser Schlusswort heute, wenn man natürlich so im Gelde schwimmt.
Dann kommt es auf die ein oder andere Milliarde auch nicht an.
Dann hat man halt irgendwann jede Größenordnung verloren.
Das kennst du wahrscheinlich aus deinem eigenen Leben.
Ja, der kommt wieder zurück. Ich habe das vorhin nur eingeworfen,
ja, ja,
mit den Flügen bei mir, weil ich fand das wieder so fies. Ich habe gesagt, Luisa Neubauer. Und dann heißt es wieder, guck mal, der Fleischer auf die arme Luisa Neubauer eingeprügelt. Sie sich so als Viehfliegerin hingestellt. Und da habe ich gedacht, komm, ich setze, also natürlich fliege ich ja gar nicht, sondern ich habe mich gewissermaßen für diese Sendung in die Reihe der Vielflieger solidarisch eingereiht. Fakehaft.
Gut, dass wir das wissen. Das ist ein schönes Schlusswort, Jan. Es war übrigens unsere 30. Folge. Und ich hoffe, dass ihr auch bei der 31. wieder mit dabei seid. Gerne immer donnerstags exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und bei YouTube auf der Focus Online-Seite. Bis bald.